liturgische Quartett aus Graz.
Wir sind
Bruno Almer,
Elisabeth Fritzl,
Peter Ebenbauer
und Saskia Löser.
Willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Heute geht es um die Frage, wer hat die jeweils gültige Liturgie festgelegt?
Danke, Saskia. Die Frage ist größer und vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn es stecken da einige Teilfragen drinnen. Wer hat die jeweils gültige Liturgie festgelegt? Was ist eine gültige Liturgie? Wann ist ein Gottesdienst richtig und gültig gefeiert? Oder wie wurde in den verschiedenen Epochen des Christentums die Liturgie geregelt und von wem? Welche Regeln gelten heute in der römisch-katholischen Kirche für die Festlegung liturgischer Riten?
Das klingt jetzt nach einer ganzen Vorlesung, vielleicht auch mehrere Vorlesungen. Vielleicht kannst du trotzdem versuchen, uns das zu erläutern, nicht über Wochen hinweg. Beginnen wir vielleicht mit der ersten Teilfrage. Was ist denn eine gültige Liturgie?
Ja, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, dann müsste man mal sagen, für die gültige Liturgie in der römisch-katholischen Kirche gibt es einmal gewisse kirchenrechtliche Rahmenfestlegungen. Da wird ziemlich genau definiert, was für eine bestimmte Form von Liturgie, besonders für die Sakramente, jeweils notwendig ist, damit es eine gültige Feier werden kann. Dann gibt es natürlich die liturgischen Bücher, in denen auch sehr viele Regelungen enthalten sind. Und in den Einleitungen zu den liturgischen Büchern steht dann ja auch genau, was es braucht, um diese Liturgie zu feiern, zum Beispiel eine Messe, und wie die im Detail abläuft und welche Personen und welche Elemente, welche Rituselemente man dann in der richtigen Reihenfolge feiern muss, wie die biblischen Texte zu behandeln sind und so weiter. Also das ist sehr, sehr feingliedrig geregelt, besonders für die Feier der Sakramente. Und dann gibt es natürlich Unterschiede, was die Gültigkeit betrifft, je nach der Bedeutsamkeit liturgischer Feiern. Es ist etwas anderes, ob ich zum Beispiel ein bischöfliches Hochamt mit allem Drum und Dran feiere, so wie es im Pontifikale steht, ein eigenes liturgisches Buch für die bischöflichen Liturgien, oder ob ich zum Beispiel eine ganz einfache Messe mit einer bestimmten Gruppe von Personen feiere. Da braucht es natürlich auch gültige Vorgaben, aber ich bin bei spezifischen Zielgruppen wesentlich flexibler in der Gestaltung dieser Feier. Das heißt, für eine gültige Feier, zum Beispiel eine Messfeier mit Kindern, gelten ganz andere Anpassungsmöglichkeiten, als ich die habe, wenn ich in einer Pfarrgemeinde feiere oder wenn ich zum Beispiel mir eine bischöfliche Liturgie anschaue. Es gibt aber noch eine zweite Ebene, die ist jetzt nicht kirchenrechtlich oder von den liturgischen Büchern her definiert, sondern die zweite Ebene, wenn es um Gültigkeit von Liturgie geht, die liegt aus meiner Sicht in der Frage der Übereinstimmung mit dem Ursprungszeugnis, also konkret gesprochen mit dem biblischen Zeugnis, vor allem mit dem neutestamentlichen Zeugnis über die Frage, wie ist von der Bibel her christlicher Gottesdienst überhaupt zu denken und wie wurde er in den Ursprungszeiten praktiziert. Und da gibt es eigentlich sehr offene Regeln, wenn man zum Beispiel an das Bibelzitat denkt, Matthäus-Evangelium, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, spricht Jesus zu seinen Jüngern und Jüngerinnen. Und das ist eine Grundregel für das Zusammenkommen von Menschen, die an Jesus glauben, und natürlich auch für ihr Gebet und für ihren Gottesdienst, eine Grundregel, die aber sehr, sehr offen gehalten ist. Und wir wissen auch sehr gut von den neutestamentlichen Zusammenhängen, aber auch von den ersten Jahrhunderten des frühen Christentums, dass es hier zwar schon gewisse Verhaltensregeln gegeben hat und auch eine gewisse Struktur für die Gottesdienste, aber dass die Liturgie lange Zeit überhaupt nicht im Detail festgelegt war.
Ja, wie war denn die Liturgie in den ersten Jahrhunderten geregelt?
Wie schon gesagt, es gab kaum oder keine schriftlichen Festlegungen, bis auf wenige Ausnahmen. Also wir kennen ja aus dem Neuen Testament zum Beispiel die Frage, wie die Jünger beten sollen oder welches Gebet Jesus seinen Jüngern empfiehlt. Und da wurzelt dann das Vaterunser als ein Grundgebet der Christinnen und Christen. Und wir haben dann eine ganz alte Kirchenordnung aus dem Beginn des 2. Jahrhunderts, wo drinnen steht, dreimal am Tag sollt ihr das Vaterunser beten. Das ist also ein schöner Hinweis dafür, dass es für gewisse Gebetshandlungen, die man immer wieder wiederholt hat, eine auf Jesus selbst zurückgehende Vorgabe gibt, die aber auch nicht streng wortwörtlich fixiert war. Weil das sehen wir schon in den Evangelien, das Vaterunser kennt verschiedene Überlieferungen. Die sind nicht überall ganz gleichlautend. Und für die größeren Feierlichkeiten, die gehalten wurden, zum Beispiel am Pessachfest, das sich zum christlichen Osterfest entwickelt hat, da hat man ja viele jüdische Vorprägungen und Traditionen übernommen und die dann christlich weitergebildet. Aber da hat man ganz viel von den Gebeten oder auch von den Gesängen nicht sofort als schriftliche Liturgieformulare verfasst, sondern man hat das mündlich weitergegeben. Und wir gehen heute ganz stark davon aus, dass in den ersten 3 Jahrhunderten die Überlieferung der liturgischen Gebete und Gesänge und der einzelnen Details in den Riten vorwiegend, hauptsächlich mündlich erfolgt ist. Deshalb ist es so, dass wir da in den ersten Jahrhunderten auch nicht lange nach detaillierten liturgischen Büchern suchen müssen. Die werden sich nicht finden lassen. Wir haben aber andere Textgattungen, in denen schon über Grundstrukturen der Liturgie etwas aufgeschrieben wurde. Das sind die sogenannten Kirchenordnungen oder auch Texte von sogenannten alten Theologen oder vielleicht auch Theologinnen aus der Zeit der ersten Jahrhunderte nach Christus, wo immer wieder gesagt wird, wie die Feiern, zum Beispiel die Eucharistiefeier oder auch die Tauffeier, wie die geregelt, mehr oder weniger geregelt waren und abgelaufen sind, wo wir aber auch große Spielräume sehen. Und unterschiedliche Kirchenordnungen stellen das dann auch in unterschiedlicher Weise dar. Und manchmal wird sogar gesagt, die vorstehende Person soll frei sein in dem, wie sie betet. Oder es ist der Vorsteher soll so beten, wie es seinem Vermögen entspricht. Das heißt, man hat bewusst auch einiges offen gelassen im Gebetsleben und auch in der Frage, wie die Liturgie jetzt ganz konkret gefeiert wird. Das gilt sicher für die ersten Jahrhunderte des Christentums. Und mit der Zeit, nach und nach, hatte man dann das Bedürfnis, die Feiern und auch den liturgischen Jahreslauf stärker zu standardisieren und stärker zu regeln. Und da waren natürlich dann die Leiter der Gemeinden, das waren im 3. Jahrhundert leider nur mehr Männer dann, die sogenannten Episkopoi, also die, die wir heute Bischöfe nennen, die waren dann verantwortlich für diese Standardisierungen. Die haben das aber sicher nicht alleine gemacht, sondern die haben das einfach mit den Leuten gemacht, mit denen sie täglich zu tun gehabt haben. Und so entsteht dann im Lauf des 4. Jahrhunderts, wo wir noch einmal einen großen Einschnitt in der Liturgiegeschichte haben, mit der öffentlichen Sphäre des Christentums im Römischen Reich, entsteht dann immer stärker das Bedürfnis, liturgische Formulare bis ins Detail festzulegen. Bis dahin, dass wir dann den römischen Bischof, also den Papst haben, der eine hochoffizielle und auch in die Gesellschaft hineinwirkende Liturgie feiert, wo nichts mehr dem Zufall überlassen bleibt.
Heute gelten aber für die römisch-katholische Kirche auf der ganzen Welt dieselben liturgischen Regeln und Bücher. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, weil bis wir einmal so weit gekommen sind, dass die gesamte römisch-katholische Kirche einheitliche liturgische Bücher hat, da mussten viele Jahrhunderte vergehen. Und zwar war das verknüpft mit Liturgiereformen, wo man mehr oder weniger bestrebt war, Vereinheitlichungen zu erreichen in den liturgischen Riten. Und da stehen dann natürlich immer die wichtigsten Feiern im Mittelpunkt, also die Eucharistiefeier, die Tauffeier, vielleicht noch Liturgien zu anderen Sakramenten. Und wie gesagt, hat das mit Reformschüben zu tun, wo oft nicht nur religiöse Bedürfnisse im Hintergrund stehen, sondern oft auch gesellschaftliche oder politische Bedürfnisse. So haben wir zum Beispiel im Mittelalter einen großen Reformschub im Zusammenhang mit der sogenannten römisch-fränkischen Liturgiereform. Das verbindet sich stark mit Karl dem Großen, also mit Kaiser Karl dem Großen und mit dem 9. Jahrhundert, wo es einfach ein Bedürfnis gab, eine gewisse Sicht des neu belebten römischen Reiches, aber nun des fränkischen Reiches mit der römischen Reichsidee, mittels einer einheitlichen Liturgie die Einheit dieses Reiches auch zu festigen. Und der Karl der Große, der hat mit seinem Theologenstab, den er gehabt hat, echte Bestrebungen unternommen, mit Hilfe alter römischer Liturgiebücher eine Vereinheitlichung der Liturgie zu erreichen für seinen gesamten Einflussbereich. Da sind dann, man könnte eigentlich sagen, erstmals Liturgiebücher entstanden, die dann empfohlen wurden für möglichst alle Teilkirchen der damaligen lateinischen bzw. römischen Kirche. Und das hatte wirklich den Effekt, dass diese Bücher dann oft und oft abgeschrieben wurden. Da sind wir ja lange noch in der Ära der handschriftlichen Überlieferung und dass viele Diözesen dann sich nach diesen Büchern gerichtet haben. Gleichzeitig hat man aber auch ein Eigengut, das heißt das, was in großen Metropolen, also in großen Städten oder Bischofsstädten oder auch in Ordensgemeinschaften, selbstständig entwickelt und weiter tradiert wurde. Man hatte immer noch großes Interesse auch an diesem Eigengut. Später dann, viel später, als Reaktion auf die Reformation, hat das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert noch einmal größere Anstrengungen unternommen, um zu einer einheitlichen Liturgie zu gelangen. Das heißt, da sind wir schon am Ausgang des Mittelalters und die Reformen, die vom Konzil von Trient eingeleitet wurden, die führten dann ja zu einem gedruckten Messbuch, zum Missale Romanum, das wir heute das Tridentinische Messbuch nennen. Und da hat es am Konzil von Trient die Empfehlung oder die Maßnahme gegeben, dass man gesagt hat, alle Teilkirchen der römisch-katholischen Kirche mögen diese neuen einheitlichen liturgischen Bücher übernehmen. Nur wenn sie über eine mehr als 200-jährige Eigentradition verfügen, wenn sie das nachweisen können und diese Eigentradition auch wirklich beibehalten wollen, können sie unter Umständen auch an der Eigentradition festhalten. Das haben aber nur wenige gemacht. Zum Beispiel der Mailänder Ritus hat das überlebt. Aus alter Tradition herkommend und weil das sozusagen ein fester Bestandteil auch dieser Kirche war und ist bis heute, gibt es diesen Mailänder Ritus mit einem eigenen Messbuch und anderen liturgischen Büchern, die aber nach ihren eigenen Regeln dann auch wieder relativ streng normiert sind. Und schließlich im 20. Jahrhundert, mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums, war eigentlich dieses Bild sehr festgefahren, dass die gesamte römisch-katholische Kirche einen einheitlichen Ritus hat. Man könnte das auch wieder ein bisschen relativieren. Das gilt nämlich sozusagen nur für den römischen Ritus, weil innerhalb der katholischen Kirche es ja auch manche Teilkirchen gibt, die nicht dem römischen Ritus folgen. Das ist wieder mal eine Sonderfrage, aber muss man auch sehen, wenn man die Gesamtkirche betrachtet. Zum Beispiel die unierten Kirchen, die von der Orthodoxie herkommen und mit Rom uniert sind, die haben Sonderrechte, was ihre Liturgie betrifft und auch sonst die gesamte kirchliche Organisation und einen eigenen Kodex, ein eigenes Kirchenrecht. Und die haben die liturgischen Traditionen aus der Orthodoxie ganz stark übernommen. Aber kommen wir vielleicht zurück zur römisch-katholischen Liturgie, also zur römischen Tradition. Und da war es vom Zweiten Vatikanum her eigentlich klar, dass wenn man neue liturgische Bücher macht und wenn man die Liturgie reformiert, dann reformiert man sie für die Gesamtkirche. Also für alle Diözesen weltweit und auch für die Ordensgemeinschaften, die sich dem Ritus anschließen. Und eigentlich war die Liturgiereform des Zweiten Vatikanums von dieser Vorstellung her immer noch ganz fest davon geprägt, dass es einen einheitlichen Ritus für die ganze Welt sozusagen gibt in der römisch-katholischen Kirche. Da haben sich dann natürlich neue Fragen aufgetan mit den Muttersprachen und mit der Übersetzung der lateinischen Modellbücher, weil die einzelnen Kulturen und Sprachgebiete natürlich dann schon das Interesse gehabt haben, auch eine gewisse Eigenständigkeit bzw. ein gewisses Eigengut zusätzlich zu dem gemeinsamen Gut, das man liturgisch weiterpflegt, in die liturgischen Bücher zu integrieren.
Und wer legt heute die Regeln und Inhalte der Liturgie fest?
Das ist heute ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen ganz unterschiedlichen Ebenen und auch Autoritäten innerhalb der Kirche, wo aber für die Sakramentsfeiern und für die gesamtkirchlichen liturgischen Bücher nach wie vor Rom die letzte Instanz ist. Obwohl die einzelnen Teilkirchen, also der Bischof für seine Diözese oder die Bischofskonferenzen für ein Sprachgebiet, schon auch wichtige Aufgaben haben, wenn es darum geht, die liturgischen Bücher weiterzuentwickeln oder neu zu übersetzen, beziehungsweise auch neue liturgische Feierformen für zum Beispiel für ein Sprachgebiet einzuführen oder einzusetzen. Grundsätzlich muss gesagt werden, dass der Bischof die entscheidende Instanz für die Regelung der Liturgie in einer Diözese ist, dass der Bischof aber nicht völlig unabhängig von dem ist, was gesamtkirchliche Vorgabe von Rom her bedeutet. Und konkret heißt das dann, wenn zum Beispiel das Messbuch neu übersetzt wird, dass die Bischöfe in einem Sprachgebiet sich zusammentun und als Bischofskonferenzen Kommissionen einsetzen, die dann eigenständig einen Übersetzungsvorschlag machen. Und die Bischöfe müssen diesen Übersetzungsvorschlag dann gutheißen, damit der überhaupt eine Chance hat, sozusagen gültige Liturgie zu werden. Und sie müssen gleichzeitig in Rom die Approbation oder Konfirmation oder wie immer das dann heißt, also die Bestätigung einholen, dass diese Übersetzung dann auch wirklich sozusagen gesamtkirchlich ihre Gültigkeit hat. Also sehr komplex und ziemlich hierarchisch, was die zentralen liturgischen Formen betrifft. Die Verwendung dieser liturgischen Bücher ist dann aber jeweils zielgruppenspezifisch noch einmal eine zweite Frage, weil wir eben mit dem Messbuch auch etwas offener und variantenreicher umgehen können, wenn wir zum Beispiel mit bestimmten Gruppen Eucharistie feiern und weniger flexibel, wenn es um Gemeindeliturgie oder um größere repräsentative liturgische Szenarien handelt.
Danke für diese Kurzvorlesung. Jetzt haben wir viel gelernt über Geschichte und wie das in der Gegenwart auch so abläuft in der Kirche mit den Regelungen und Festlegungen und Findungen. Dankeschön. Bis zum Wiederhören.